Ich muss sagen, ich war immer ziemlich frustriert als Kinozuschauerin, als Mädchen, dass es so wenig Stoffe waren über uns. Es waren nur Jungs. Das waren unsere Helden. Und die Mädchen waren immer ja schon die Intelligente, die Hübsche, diejenige, dass dieser Junge, der nicht immer, der sehr, sehr mutig ist, aber manchmal falsche Sachen macht und dann kriegt er sie als Krönung. Ja. Frauen durften nie absolut scheitern. Die müssen das Trophäe sein oder die Brave.
Monat für Monat begleitet Harper's Bazaar die interessantesten Menschen der Welt. Und hier im Podkalender begleiten sie uns. In der Dezemberfolge ist die Regisseurin und Autorin Emily Artef zu Gast. Emily führt ein äußerst reiches, spannendes Leben inmitten von vielen Welten, Sprachen und Kontinenten. Sie lebt in Berlin, entstammt einem iranisch-französischen Elternhaus und ist mit einem Polen verheiratet. Das breite Publikum kennt sie aus ihrem vielfach preisgekrönten Kinofilm »Drei Tage in Quiberon«, in dem sie Romy Schneider ein filmisches Denkmal setzte. Während für die meisten von uns der Dezember gleichbedeutend ist mit dem ersten Schnee und hoffentlich weißen Weihnachten, so wird Emily dieses Fest in der Sonne feiern, bei ihrer Familie, die in Los Angeles wohnt, wo auch sonst. Und wie es sich so lebt und anfühlt zwischen all diesen Szenarien, was die vielen Filmpreise mit ihr und ihrer Karriere anstellen, ob sie überhaupt Weihnachten und Silvester mag und welche Filme wir sehen sollten, um das Beste aus diesen Festtagen herauszuholen, Emily Artef wird es uns gleich erzählen. Willkommen also im Harper's Bazaar Podkalender, liebe Emily Artef. Herzlich willkommen in einer neuen Folge des Podkalenders. Unser Dezembergast ist die Regisseurin und Autorin Emily Artef. Emily, herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich.
Emily, wo haben wir dich gerade hergelockt? Du bist, glaube ich, gerade viel beschäftigt.
Ich war gerade im Schnitt von meinem neuen Kinofilm, meinem ersten französischen Kinofilm. Und weil fast immer in meinem Kinofilm ist auch irgendwie mit Reise und verschiedene Menschen von verschiedenen Herkunften und Länder geht. Und hier ist es, also es ist nicht das Hauptthema, aber es geht trotzdem um eine Französin, obwohl es ist Luxemburgerin, Vicky Krieps, die aber in Frankreich lebt und sie wird nach Norwegen gehen, wegen irgendwas. Also das heißt, es ist eine Koproduktion mit Norwegen, auch Deutschland und Luxemburg, aber es ist ein französischer Film.
Und du schreibst ja häufig die Drehbücher für deine Filme. Hast du das auch geschrieben?
Ja, das war meine längste, mühsamste Arbeit je. Der Film heißt More Than Ever, Plus que Jamais. Und ich habe die Idee tatsächlich 2010 bekommen und habe angefangen damit 2011. 2012 habe ich einen Co-Autor, Lars Hübrich, mitgeholt, weil ich eher Frauen in existenziellen Lebenszeiten erzähle. Und da waren zwei wichtige Männer und ich habe mir das nicht zugetraut, was ich heute machen würde natürlich. Und
was hast du dir nicht zugetraut?
Ja, irgendwie dachte ich mir, ich brauche auch den Männerblick, um diesen Dreieck zu erzählen. Und vielleicht auch, weil ich so ein bisschen ich hatte drei Kinofilme davor gemacht mit einer Co-Autorin, Esther Bernstorff. Sie fing dann an, andere Sachen zu machen. Und ich glaube, ich hatte mich auch nicht getraut, alleine zu schreiben. Das erste Mal, dass ich alleine tatsächlich geschrieben habe, war drei Tage in Quiberon. Und dann habe ich gemerkt, das geht. Manchmal muss man sich so, ich mag mit Leuten arbeiten. Und
es ist eine einsame Arbeit, schreiben.
Es ist eine einsame Arbeit und es dauert so viel länger, wenn man alleine ist, weil man hat nicht diesen, in Englisch sagt man Sparring Partner, so diesen Ping-Pong mit einem Co-Autor. Man kann über alles reden und aber ziemlich schnell in der Reaktion von diesen Menschen, wenn man auf der gleichen Welle ist, sieht man, nein, das ist keine gute Idee. Vielleicht manchmal kommt man wieder dahin, aber es geht einfach schneller und ich bin jemand, der sozial ist, macht mehr Spaß. Aber bei drei Tagen in Quiberon, das war so auch ein Jahr von Recherche und es war schon ein ungewöhnliches Setup und das ging eigentlich ganz gut alleine.
Du bist von Anbeginn deiner Karriere viel beachtet worden und auch ganz viel bedacht mit Preisen. 3 Tage in Quiberon, den du jetzt erwähnt hast, ist ein Film, von dem dich ganz viele Leute kennengelernt haben und der auch unglaublich viele Preise bekommen hat in Deutschland und wahrscheinlich auch international in Europa, ja. Mhm. Wenn man jetzt so bedacht wird, ändert das etwas in der Art, wie man arbeitet, oder ändert das etwas in dem, was Leute einem zutrauen?
Also, das ist eine sehr gute Frage. Natürlich, dieses Anerkennen, das ich mit 3 Tagen in Quiberon bekommen habe, hat extrem geholfen, um bedacht zu werden, um eingeladen zu werden. Natürlich, ich habe extrem viele Angebote bekommen, ja, das ich früher nicht bekommen hätte. Aber zu 99,9% Sachen, die ich nicht machen wollte.
Schade.
Sehr schade. Also Sachen, die überhaupt nicht meins sind. Und andere Sachen, die natürlich fast das gleiche, eine Biografie einer bekannten Frau oder Period Pieces oder die Weimarer Republik, wo man dachte, wie kommt man drauf? Aber was mich wirklich enttäuscht, ist, 3 Tage in Quiberon war nicht einfach. Keine meiner Filme sind einfach zu finanzieren. Das Fremde in mir, der erste Film über eine postpartale Depression, wo wir mit der Frau gehen. Alle sagen, wer will das schon sehen? Eine Frau, die einfach mit ihr Kind keine Bindung hat und ihn fast umbringt und selbst in eine Hölle ist, aber rauskommt. Töte mich, ein junges Mädchen, die Suicide-Gedanken hatte und trifft auf einen Häftling. Ja, wer will das? Ein Road-Movie. Und 3 Tage in Quiberon. Oh ja, Romy Schneider, toll, aber was, schwarz-weiß und ein Interview und lass uns doch über ihre Sissi-Jahre sprechen oder und warum schwarz-weiß? Und es war immer schwierig, die zu finanzieren. Danach habe ich sehr viel Fernsehangebote, das viel, viel weniger schwierig ist zu finanzieren, weil es nur der Sender, der ja sagen muss. Und jetzt mache ich meinen nächsten deutschen Film. Das ist meine erste Romanadaptation, sehr, sehr spannend, von der fantastischen Leipziger Autorin Daniela Krien, die so einen wahnsinnigen Erfolg hatte mit Liebe in Ernstfall. Und ihr erster Roman, Irgendwann werden wir uns alles erzählen, eine Amour-Fou-Geschichte, die in den ersten Sommer, nachdem die Wende gefallen ist, aber auf dem Land, was sehr, sehr selten erzählt wird. Und ich habe das damals 2012 gelesen und ich habe noch nie einen Roman gelesen, wo ich schon einen Film sah, weil ihre Sprache so minimalistisch ist und ihre Bildsprache, also ich sah die Felder, ich sah diesen Ort und es erinnerte mich von der Sprache, ja auch von so einem Knut Hamsung, es ist so nah an der Erde, an der Seele des Menschen, aber ohne Betulichkeit. Ja. Und dieses Amour Fou von einer 16-, 17-Jährigen und ein 40-Jähriger, sehr schwieriges Thema heutzutage, speziell nach MeToo. Ja. Wie kann man das erzählen? Und so. Ja. Von einer Romanautorin geschrieben, 2 Drehbuchautoren adaptiert. Ich habe sie gefragt, dass sie es mit mir adaptiert, da ich nicht aus dem Osten komme und ich wollte auch ihre Sprache, ich bin nicht mal Deutsch, und von einer Frau inszeniert, die, jeder weiß, eine sehr, sehr, sehr starke Feministin ist, aber es ist so schwer, diesen Stoff zu finanzieren. Und das ist so enttäuschend, dass man nicht sagt, wir vertrauen ihr. Oh, das ist, natürlich mache ich kein einfaches Projekt. Natürlich werde ich keine große Komödie. Und ich liebe gute Komödien. Ja, das habe ich ja auch hier in den Tatort versucht, eine schwarze Komödie. Und
Falscher Hase.
Das hat mir
sehr so, empfehlenswert, ja.
So viel Spaß gemacht, weil ich liebe die Coen Brothers und es war ein bisschen inspiriert von Fargo und auch wieder mit ganz tollen weiblichen Schauspielerinnen. Aber ich sag das, weil wir gerade jetzt eine dicke Absage hatten.
Kriegt ihr das irgendwie begründet, sodass man damit was machen kann? Im Sinne von, okay, das ist offenbar, was den Leuten schwerfällt.
Ja, wir kriegen Sachen, also so wie, ja, warum will man so eine Geschichte erzählen?
Aber sie hat doch als Buch wunderbar funktioniert.
Ja, das war so erfolgreich in 20 Sprachen übersetzt. Warum will man so eine Amour-Fou-Geschichte? Das sehe ich so selten. Und ja, natürlich ist es Gegenwind. Ich habe eine 11-jährige Tochter, ich habe überhaupt keine Lust, dass sie mit einem 40-jährigen Mann zusammen ist. Okay, die war 16, 17. Trotzdem, wenn meine Tochter 17 ist, ich wäre sehr unglücklich, aber ich kann nichts machen. Es ist eine universelle Geschichte. Das wird immer passieren, in jedem Land der Welt, seit Anfang der Menschheit. Und es gibt auch 17-jährige Junge, die sich verlieben in 40-jährige Frauen. Es ist natürlich nicht ideal, weil es sind andere Lebensabschnitte. Und natürlich würde man sagen, es ist Missbrauch. Aber diese Geschichte zum Beispiel ist nur in der Perspektive des Mädchens. Die denkt natürlich, ich bin eine Frau, ich kann das, ich will das und ich mache das und ich will gesehen werden. Und so waren wir doch alle mit 16, 17, man möchte gesehen werden. Und bei ihr ist es ein Mädchen, die nur in russische Literatur taucht, in Dostojewski und dieser sehr schwierige Mensch auch. Und die haben diese Blase, die auch diese. Und sie will erleben, was Anna Karina erlebt, die große Gefühle, das sie überhaupt nicht erlebt, weil gerade Chaos ist im Land, auch auf dem Land natürlich viel langsamer, weil gerade dieser Staat krass umgewandelt wird und sie überhaupt von niemand gesehen wird. Also es ist sehr, sehr spannend. Aber was ich sagen wollte ist, man denkt, genau wie du deine Frage formuliert hast, ja, also diese ganzen Preise seit deinem ersten Film und dis, natürlich sehr viele Auslandspreise, das ist doch einfach. Nee, es ist nicht einfach.
Du hast ja eben schon gesagt, Emily, du bist nicht deutsch, ja? Erzähl doch mal, warum trotzdem deine Bande zu Deutschland so stark sind oder du jetzt hier lebst oder was?
Also ich bin, genau, meine Mutter ist Französin, mein Vater ist Iraner. Die haben sich aber in West-Berlin Mitte der 60er kennengelernt. Bin hier geboren, ja. Und habe meine Kindheit hier geliebt. Ich war da in der Wilmersdorf, Pariser Platz dort. Und dann sind wir, als ich 7, 8 nach Los Angeles ausgewandert. Da sind meine Eltern immer noch, also mein Vater, leider ist meine Mutter gestorben. Aber sie war sehr unglücklich dort. Und sie war sehr, sehr unglücklich mit der Bildung dort. Weil ich meine, Bildung ist es nicht das Schulsystem, es ist einfach die menschliche Bildung. Sie war sehr, sehr, wie könnte man sagen, eine Humanitärin. Man muss sich vorstellen, 78, 79 in L.A. konnte man noch die Polizei anrufen, wenn man nachts einen schwarzen Menschen auf der Straße sah und sagen, da ist ein schwarzer Mensch auf der Straße. Und dann kam die Polizei, um zu fragen, was machst du denn hier überhaupt? Und wir waren nicht in Beverly Hills, wir waren in eine total normale Gegend, wie Reinickendorf oder so.
Ja, yeah, yeah. Und dein Vater hat dort gebaut, hast du
gesagt? Ja, genau. Er ist Ingenieur. Er hat hier sein Diplom in Deutschland gemacht. Er hatte viele Freunde. Es sind viele Iraner dort in L.A., speziell nach der Revolution. Und seine Freunde sagen, was machst du denn dort? Es ist furchtbares Wetter. Hier ist immer zum Bauen, hier ist immer Sonne. Und it's the American dream. Du wirst nie eine Firma haben in Deutschland, weil jeder Angestellte so wahnsinnig viel kostet. Hier ist es, kannst du einfach. Und der wollte Amerika. Und das war so, dass meine Mutter war unglücklich. Sie hat gesagt, lass uns 2 Jahre ausprobieren. Nach 2 Jahren hat sie gesagt, okay, ich bin immer noch nicht glücklich hier, lass uns zurück nach Berlin. Und er so, nee, die Firma läuft doch jetzt.
Und dann ist sie nach Berlin zurück?
Die ist geblieben. Es war diese Zeit und sie war sehr, sehr stark, ja, als Frau.
Sie war Französin?
Ja, aus einer ganz kleinen Stadt, Dole in den Jura, Ostfrankreich. Aber eine unglaubliche Neugier an Reisen immer. Und wie gesagt, sie sagte, ich will aber nicht, dass die Kinder hier aufwachsen. Und dann hat sie uns nach Ostfrankreich, wo sie 6 Geschwister hatte und Eltern hatte, dahin geschickt. Und da war ich da erstmal und das war ganz schön hart. Ich fing an, Teenager zu werden. Da war ich tatsächlich mit meiner Tante und Cousins in einem Dorf von 200 Leuten, you know, mit Kindern, die Kuhscheiße auf den Schuhen hatten, die einfach überhaupt keinen Geschmack für Musik, also mein Empfinden hatten. Ich dachte, ich gehe zurück in Steinalter. Es war ganz hart.
Da haben deine Eltern viel geopfert, einfach für eure Bildung.
Total. Ja. Und so sehr, weil die wussten, dass ich so unglücklich war. Und dann wussten sie, wir müssen sie zurückholen. Und dann hat meine Tante zu meiner Mutter gesagt, komm doch und dann lass uns doch einen Second-Hand-Laden aufmachen in der Stadt. Dann bist du mit Emily und dann haben meine Eltern gesprochen. Mein Vater sagt, versuch es, was nicht gut ist, dann kommt ihr bald zurück. Mein Bruder war Punk, ging gar nicht in Frankreich. Das heißt, mein Bruder war in L.A. mit meinem Vater und ich war in Ostfrankreich, bis ich Abitur hatte mit meiner Mutter und dann ist sie zurückgegangen. Und dann wollte ich Schauspielerin werden, war in Paris in einer Schauspielschule. War nicht wirklich meine Sache, Aber das hat mir natürlich sehr, sehr viel gebracht danach als Regisseurin.
Es ist so lustig, weil du hast wirklich mehr als ein Bein in Los Angeles und in Frankreich.
Und in London auch, weil ich danach nach London.
Und du kommst aber nach Deutschland, um Filme zu machen.
Ja, ja. Ich war nämlich nach die Schauspielschule, bin ich nach London ausgewandert, alleine. Ich war nicht glücklich in Paris. Ich fühlte mich so frei in London, weil in Frankreich trotzdem, wenn man nicht, ich sehe ja eher iranisch aus, und wenn man nicht pur französisch aussieht, als Schauspielerin erstmal, ne, und ich wollte Theater machen, und die sind so small-minded, und ich habe in jedem meiner Sprachen einen Akzent irgendwie. Lustig. Vielleicht in Deutsch noch mehr, aber in Französisch habe ich auch einen komischen anglo-deutschen Akzent. In Englisch kann man es gar nicht so, da ist was da, aber man weiß nicht was. Aber in England waren die so offen. Du gingst in National Theatre, King Lear, der König war schwarz, seine Töchter waren irisch und das und das. Und es war nicht so wie jetzt, wir müssen divers sein, das waren die 90er Jahre. Aber das fand ich wahnsinnig erfrischend. Und dort habe ich mir eine Kamera gekauft, keine Filme geschrieben mit meinen Schauspielkollegen, die inszeniert. Und da habe ich gemerkt, das ist, was ich machen will. Mit Ende 20. Das ist es. Ich möchte Regisseurin werden. Aber die Downseite von London und England ist, dass es so wahnsinnig teuer ist. Immer noch jetzt. Ich war gerade 4 Monate. Ich habe gerade 2 Episoden von der tollen Serie Killing Eve gedreht.
Erzähl ein bisschen, wo läuft die?
Killing Eve ist eigentlich eine britisch-amerikanische Serie mit Sandra Ho, Jodie Comer. Und die läuft BBC America, AMC. Und das ist eine unglaubliche Serie. Das ist jetzt die letzte Staffel. Sehr, sehr feminin, wo die Frauen wirklich alles machen dürfen, wie diese Männer es immer gemacht haben. Das heißt, mit Freude umbringen. Es ist schwarze Komödie. Phoebe Waller-Bridges, die Fleabag gemacht hat, hat die erste Staffel geschrieben und sie hat es zu Leben gerufen. Das musst du sehen. Es ist so lustig. Es ist so krass auch. Es ist so ein hohes Niveau. Das kommt jetzt in, ich glaube, Februar, März raus.
Sag noch schnell, wie du dann von London, wo es teuer war, zurück nach Berlin gekommen bist.
Und ich habe gemerkt, dass selbst eine nationale Schule muss man irgendwie zahlen, 30.000 Pfund oder so. Und dann muss man aber noch sein Leben, sein Unterkunft, was extrem teuer war, es ist quasi unmöglich. Ich hatte ein bisschen Hilfe von meinen Eltern für das Leben, aber jetzt nicht. Und dann einer meiner besten Freunde, Nicole Gerhardt, die Produzentin ist, ich habe 3 Filme mit ihr gemacht, Nico-Film. Als Studentin hatte sie die DFFB begonnen, als Produzentenstudentin. Und sie sagte mir, Emily, du wolltest immer wieder nach Berlin. Was stimmte? Ich hatte immer eine Nostalgie. Ich hatte immer meine Freunde behalten. Komm doch, versuch doch diese Schule. Die ist frei, die ist wahnsinnig angesagt. Du kommst da raus, du hast die Kontakte. Und ich dachte, oh, mit 29 wieder Schule. So. Aber ich habe es versucht. Es ist ein sehr, sehr harter Verfahren, um reinzukommen. Die nehmen nur 12 Regisseure pro Jahr. Aber umso mehr wollte ich dahin. Und dann habe ich es geschafft. Und das war für mich, dann kam ich am 11. September 2001, 5 Uhr morgens, kam ich mit einem riesen Van, mit meinen ganzen Sachen und meinem damaligen portugiesischen Freund nach Berlin-Mitte zu einer Freundin. So glücklich, ich bin aufgewacht, es war 13 Uhr und der zweite Turm ging gerade runter. Wahnsinn. Die Stadt war wie ausgetauscht, leer. Und es war so gemischte Gefühle, weil auf einer Seite fühlte man, es ist die Apokalypse. Was wird jetzt passieren? Auf der anderen Seite war ich so glücklich. Ich dachte, mein Leben fängt an. Ich fühlte es, mein Leben fängt neu an. Und ich konnte es gar nicht ausdrücken. Die Welt geht unter, uns ist dein jetzt Gefühl von Glück. Und es war so, war ich so hungrig, weil ich gelitten hatte, weil als Schauspielerin, die versuchte zu erleben, als Filmmacherin, die versuchte, Geld zu kriegen, um Kurzfilme zu machen, unmöglich. Und hier gab man dir Geld, um Filme zu machen. Hier wurde eine Frau bezahlt, um deine Filme in Festivals zu schicken. Es war ein Geschenk auf Erde. Und ich verstand nicht, die Studenten sagen, oh nee, jetzt noch das, wo ich da. Und ich habe 2 Kinofilme kamen daraus von den Dingen. Molly's Way, mein erster Film, den ich in Polen gedreht habe. Und dann Das Fremde in mir, das in Cannes ging, ne, über die postpartale Depression. Also für mich war die Filmhochschule, ich habe extrem viel gelernt. Und darum Deutschland und dann machst du deine Filme hier. Aber jetzt erster Kinofilm in Frankreich, jetzt diese sehr, sehr angesehene Serie in England. Und jetzt geht es natürlich jetzt ein bisschen raus.
Richtung Europa.
Ja. Ja.
Emily, wir sind ja hier wegen des Podkalenders von Harper's Bazaar und du bist unser Dezembergast.
Ja.
Magst du den Dezember überhaupt? Ist das ein Monat, der dir liegt oder hast du zu solchen Monaten gar nicht irgendeinen Bezug?
Oh doch, Dezember mag ich sehr. Ich mag überhaupt nicht November und Januar
der ist ja
auch
nun
nicht.
Vorbei. Der kommt noch.
Es ist wegen, weil ich bin unglücklich. Ich brauche Sonne, ich brauche Licht. Kälte ist okay, ich brauche einfach Licht.
Oh, okay.
Und das ist natürlich hart. Aber Dezember gibt es Licht, weil es so viele Lichter gibt und Laternen. Und es ist natürlich Weihnachten.
War das ein Thema zum Beispiel bei euch zu Hause?
Extrem.
Ja.
Also nicht ein religiöses Thema, aber Weihnachten immer in L.A.
Auch ganz anders, als wir uns das jetzt hier durchdenken, weil da ist natürlich duftes Wetter.
Es ist immer blauer Himmel, es ist immer Sonne, tagsüber. Aber abends ist es eine Wüste, das heißt extrem kalt. Aber das ist für uns Weihnachten. Und das Spezielle ist, weil wir ja, die Großteil unserer Familie ist in Frankreich. Die Iraner sind ein bisschen überall auf der Welt. Aber wir haben sehr, sehr, sehr gute Familienfreunde, die wie Familie sind. Die Amerikaner, die feiern immer am 25. Und wir feiern es wie die Europäer oder die Franzosen am 24. Das heißt, bei uns gibt es immer eine große Tafel. Als meine Mutter noch da war, hat sie immer gekocht, sehr französisch. Das heißt, Escargot. Foie gras. Und dann immer, mein Vater machte immer persischen Reis und dann hat sie immer irgendwas. Und dann kamen alle.
Und das war damals in L.A. oder in Frankreich?
Immer in L.A.
Immer in L.A.
Das heißt, unsere jüdische Freunde, die da am 24. gar nichts mit, die natürlich die Iraner, unsere tolle amerikanischen Freunde. Und wir sind immer so 16 bis 18. Und jetzt, dass meine Mutter seit 5 Jahren nicht mehr da ist, es ist so ein Highlight für diese Truppe, diese Menschen, dass jeder jetzt selbst irgendwas bringt. Der eine bringt, also ich mache dann immer die Escargots und...
Du wirst auch wieder hinfahren, mit anderen Worten.
Ja. Das ist jetzt seit 3 Jahren, dass wir nicht da waren, wegen Corona. Das ist jetzt 2 Winters, dass wir da nicht und jetzt gehen wir. Das heißt, das wird sehr viel Spaß machen.
Okay. Wieder dahin zu gehen. Ah, sehr schön.
Ja, nee, Dezember finde ich spannend, weil es leuchtet. Ne, wegen Weihnachten und die Feiern und auch die Ferien und es hat mit Reisen zu tun und Familie, weil wir so weit weg sind. Mein Bruder kommt auch und es ist sehr, sehr schön, es ist Zusammensein, ja.
Was hast du noch für Termine im Dezember, Emily? Was steht an? Ist das jetzt sehr dicht oder sagst du, weil du dein schneidest?
Also ich muss sagen, ich habe mir vorgenommen, als ich zurückkam, ich war, muss man sagen, 8 Monate weg, 4 Monate Frankreich, Norwegen, um diesen Kinofilm zu machen und dann gleich danach 4 Monate in London, um die Serie zu machen. Ich habe eine 11-jährige Tochter, einen Mann, es war ganz schön hart für uns, die sind gekommen, wir haben uns sehr wenig gesehen und ich habe mir gesagt, ich komme jetzt November, ich mache nichts, ich mache nur Schnitt und dann 4 Uhr zu Hause und ich mache nur Familie. Und das Einzige, wo ich zugesagt habe, bist du.
Danke.
Und ein Festival, das ich extrem liebe, ein Berliner Festival, das heißt Around the World in 14 Films. Und das existiert, ich glaube jetzt, vielleicht 12 Jahre schon.
Mhm.
Ich bin seit dem Anfang dabei. Und der Bernhard Karl arbeitet für den Münchner Filmfestival als Programmer. Er verbringt seine Zeit auf Weltfestivals, A-klassige Filmfestivals, alle die größten. Und er wie so ein
Kurator.
So wie ein Trüffelschwein.
Ja.
Und er holt sich die besten Filme des Jahres von diesen A-Festivals. Cannes, Venedig, Locarno, Carlo Vivari, San Sebastian. Er holt sie nach Berlin, bevor wir sie je sehen können. Jetzt in Corona-Zeit, wo niemand gereist hat, wir haben die alle nicht gesehen. Plus, er will Filme bringen, die noch kein deutschen Verleih haben, dass deutsche Verleiher die sehen und die den deutschen Publikum schenken.
Was wirst du da machen, Emily?
Und sein Gig ist, dass da jeder Film, den er kriegt, das ist in der ganzen Welt, kriegt ein Pate oder eine Patin. Ich bin jetzt die Patin eines französischen Filmes, der Samstag, der 4. Dezember, L'Evénement, das heißt Happening auf Englisch, von Audrey Divan. Und sie hat mit diesem zweiten Film den Goldenen Löwen gewonnen. Den würde ich vorstellen. Das macht ein Pate. Der stellt den Film vor. Der macht ein Q&A, das heißt Question and Answers, mit dem Gast, wenn dein Gast ist. Und ich habe das Glück, dass da die Regisseurin kommt und die Hauptdarstellerin, die unglaublich ist. Und dann, wenn du keinen Gast hast, wirst du ihn trotzdem vorstellen. Du vorbereitest es dich ein bisschen so, wie du es machst als Journalisten. Und dann redest du mit dem Publikum über diesen Film. Also das ist wirklich ganz, ganz toll.
Er basiert auf einem Essay von Annie Ernaux,
ja.
Dieser hier. Wovon handelt der, Emily?
Es handelt, Annie Ernaux ist eine hochgelobte französische Romanautorin, eine extrem Feministin, aber nicht so, wie man denken würde, so Männerhasserin oder so. Sie schreibt sehr, 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 sehr oft über sich selbst, über ihr Upbringing, wie sie aufgewachsen ist, von einer niedrigen sozialen Schicht und wie sie es von sich aus geschafft hat, eine sehr erfolgreiche, ziemlich jung schon Autorin zu sein. Ich liebe ihre Schrift, ihre Art zu schreiben. Ist sehr, sehr hart, sehr sexuell auch.
Ja, sie hat als Lehrerin angefangen.
Ja.
War immer an Sex sehr interessiert.
Ja.
Und dieses Buch, auf dem der Film basiert, handelt eben davon, was passieren kann.
Wenn man Ende 50er oder Anfang 60er schwanger wird. In Frankreich. In dieser Zeit, wo es nicht legal war.
Abzutreiben.
Es war ein absolutes Verbrechen. Es war ein Verbrechen natürlich auch für die Leute, die diese Abtreibung durchführten. Ja. Und selbst, sieht man in den Filmen, selbst für die Freundinnen, die davon wussten. Und dieser Film geht sehr, sehr, sehr nah. Wir sind sehr nah mit dieser Hauptfigur, die auch Anne heißt. Ne? Das ist basiert auf Anne Ernaux. Wir sehen, was für eine Hölle das ist. Wie macht man das als junges Mädchen, die extrem große Ambitionen hat? Und weil sie weiß, sie sagt es, wenn ich dieses Kind behalte, kann ich mein Leben einfach vergessen, weil ich kann nicht, ich habe keine reichen Eltern, ich kann dann nicht mein Examen machen und ich kann dann nicht die Professorin oder wie sie es will, die Autorin sein, die ich sein will. Ja. Heute ist es auch nochmal anders. Heute selbst, wenn man ein Kind kriegt, ist es so, so hart. Aber vielleicht könnte man es trotzdem schaffen, in dieser Zeit noch schlimmer. Und natürlich ist leider so, wenn wir diesen Film sehen, wenn Leute diesen Film in Frankreich sehen, denken wir nur, oh, wie hart war es da. Oh, haben wir ein Glück als Frauen nicht in 1959 oder 60 zu leben. Und dann sagt man, was? Eine Stunde und halb von Berlin liegt Polen. Und da ist es genauso. Es ist so schlimm. Mein Mann ist Pole. Wir gehen da die ganze Zeit hin. Es sind
sehr katholisch.
Sehr katholisch. Es ist aber so viele Frauen, die seit Kaczynski und seine Peace-Regierung, da waren noch nie so viele Aktivisten auf der Straße. Und es wird schlimmer und schlimmer. Vor ein Jahr durfte man noch abtreiben, wenn man beweisen konnte, dass das Kind krank war. Jetzt kann man nur abtreiben, wenn man nach 6 Wochen. Also eigentlich kann man gar nicht mehr abtreiben. Weil vor, ich glaube, 2 Monaten ist ein Mädchen gestorben. Das Kind war krank und die Ärzte wollten sie nicht abtreiben, weil sie Angst hatten. Und gesagt, nein, 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 das wird. Sie ist gestorben, weil das Kind krank war und sie auch. Und in England, sorry, nicht in England, in Amerika, in Texas, gerade als der Film in Venedig war,
ja,
kam das raus, natürlich.
Ja. Zurück zu dem Buch oder zu dem Film oder eben einfach dem Stoff, dem Thema. Das klingt wie ein Thema, was auch dich interessieren würde. Du, wenn man deine Filmbiografie anschaut, könnte man meinen, du wirst aufmerksam bei Frauen in schwierigen Dilemmas oder mit schwierigen Schicksalen oder wo plötzlich irgendwas in ihrem Leben passiert, was alles auf den Kopf stellt und es aber sehr, sehr viel schwieriger und härter macht. Ist das so? Sind das die Geschichten, die du erzählen möchtest?
Ja, natürlich nicht nur. Immer mehr merke ich auch meine Lust auch auf ganz andere Themen. Aber ich muss sagen, ich war immer ziemlich frustriert als Kinozuschauerin, als Mädchen. Als junge Frau, dass es so wenig Stoffe waren über uns als Mädchen, Ich sah aus wie Mowgli. Es waren nur Jungs. In der Literatur nur Jungs. Meine Tochter liest jetzt Grabart, nur Jungs. Sie liest älteres französische Buch, nur Jungs. Das waren unsere Helden. Und die Mädchen waren immer, ja schon, die Intelligente, die Hübsche, diejenige, dass dieser Junge, der nicht immer, der sehr, sehr mutig ist, aber manchmal falsche Sachen macht und dann kriegt er sie als Krönung. Ja,
ja. Yeah.
So war es. Mädchen durften nie dumme Sachen machen. Frauen durften nie absolut scheitern. Die müssen die das Trophäe sein oder die Brave. Und es ist immer noch, wie wenn du es ist, wie oft ich höre, oh nein, aber diese Figur ist nicht sympathisch. Aber Männer dürfen nicht sympathisch sein. Wir sind nicht alle sympathisch. Und wir haben und diese Hauptfigur in L'Evènement, sie kämpft alleine, um das niemand will ihr helfen. Niemand, die Ärzte nicht, die Freunde nicht, alle haben Angst. Es ist so schlimm, dass sie selbst, also ich will nicht erzählen, es geht hart zu und sie wird es schaffen. Aber was sie da machen muss, um das zu schaffen, alleine.
Und sie begegnet so vielen Leuten, denen sie ja sogar auch davon erzählt. Und alle sind ganz neugierig, aber keiner hilft.
Keiner hilft. Ja. Aber dabei hat sie auch noch Lust. Sie hat noch Lust, Liebe zu machen. Hat Lust, obwohl es verboten ist. Und das ist so toll, was ich sehe in Geschichten, ja. Und das ist, was ich auch meine, heutzutage nach MeToo, und das ist das Beste, was passieren konnte, um die Gesellschaft zu rütteln, MeToo. MeToo für mich ist nicht nur sexuell, es ist einfach Arbeitsmissbrauch von Männern wie Frauen, die ihre Position ausnützen und Leute einfach schlecht behandeln und zu weit gehen. Das sind Frauen auch, aber viel, 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 viel mehr Männer, weil wer sind denn in die Vorstände? In Deutschland ist noch schlimmer als Polen, so wenige Frauen im Vorstand sind in Deutschland. Wir sind 2021, wir wollen einfach, dass jedes Kind gleich behandelt wird, jedes Junge, jedes Mädchen, die einfach die es geschafft haben, durch Abitur, durch was sie gelernt haben, in überhaupt jede Branche, dass sie einfach das Gleiche bezahlt kriegen für die gleiche Arbeit. Das ist alles, ich finde. Und wieder in Abtreibung, da war eine Senatorin aus Amerika, die sagte, wenn jetzt zu diesen krassen Abtreibungsgesetz in Texas, wenn Männer schwanger werden könnten, da wäre doch längst in jedem Land eine Möglichkeit abzutreiben. Man kann doch nicht den Bahnlauf eines jungen Manns mit einem Kind beschädigen. Das geht doch nicht. Wie soll er das denn machen? Wie soll er denn die Firma leiten der Familie? Wie soll er denn zur Politik kommen oder diese Bücher schreiben? Das ist doch ein toller Auto. Wie soll er denn ein Star-Koch sein bei Michelin, wenn er mit 16 ein Kind hat? Geht doch gar nicht. Das wäre doch ganz anders.
Ich habe auch in einem Interview mit dir gelesen, du bist absolut für die Quote, ja, die Frauenquote. Ich weiß nicht, ob du das auch mitkriegst. So langsam, finde ich, merkt man so ein bisschen so ein Geraune, jetzt auch nach dem Filmpreis, dass Leute sagen, ja, also ist schon schön und gut, genau, Frauen sind ganz lange nicht bedacht worden und standen ganz lange in der zweiten Reihe. Ist schon gut, wenn die jetzt ein bisschen, aber es ist jetzt langsam auch mal gut, weil es heißt ja nicht, dass nur weil sie eine Frau ist, die so gut ist wie ein Mann, der auch für denselben Preis nominiert war, sage ich jetzt mal. Kriegst du das auch schon so mit, dass langsam so ein bisschen so ein Graune oder dass man langsam denkt, oh, hoffentlich trägt die Gesellschaft das mit?
Ja, natürlich. Und es ist jetzt, ich meine, seit Jahren, wer hat die jetzt Filmpreise gewonnen? Ne? Das war, you know, Toni Erdmann war nicht nur, ich meine, es war ein Welterfolg, Maren Ade. Aber dann Maria Schrader mit Vor der Morgenröte, ein unglaublicher Film. Nicolette Krebitz mit ihrem Wolf. Das sind Filme, die so anders sind als der normale Mainstream Deutschland. Und by the way, diese Filme werden in anderen Ländern gezeigt und da kriegen sie die Preise. Die Sache ist, warum kriegen die Frauen jetzt Preise? Weil da jetzt Quoten immer mehr sind in der Finanzierung. Es fängt alles da an. Wenn wir überhaupt nicht das Geld kriegen, um die Filme zu machen,
entstehen sie nicht.
Dann entstehen die doch nicht. Dann können die doch nicht da rauskommen. Insofern, warum kriegen die Frauen jetzt die Preise? Weil die Filme gut sind. Das war's. Und man sieht Titan von Julia Ducourau, die jetzt die Palme gewonnen hat. Oh, die zweite Palme von 71 Jahren von Cannes. Oh, was für eine Schande. Zweite Palme, die eine Frau kriegt. Wer geht mehr ins Kino? Männer oder Frauen? Frauen. Dürfen wir nicht auch die Geschichten, da gibt's trotzdem immer noch mehr Geschichten über Männer. Man sieht es in Netflix. Man sieht The Irishman von Martin Scorsese mit allen seinen alten Kumpels. Ich habe noch kein Irishwoman gesehen mit allen alten fantastische Frauen von Judi Dench zu Fiona Shaw zu Jane Fonda zu Where Are They?
Den musst du dann wahrscheinlich irgendwann mal machen.
Genau, oder auch Männer können die inszenieren. Wir brauchen mehr Almodovars, wir brauchen mehr Bergmans, da gibt's unglaublich tolle Erzählstränge von Männern. Nee, das ist, die Quote brauchen wir absolut in jeder Arbeitsgesellschaft. Wir brauchen es. Warum? Weil auf dieser Kugel, auf dieser Welt, sind wir halt 50-50. Mhm. Es ist doch ganz einfach. Und deshalb müssen die gleichen Chancen für 50-50. Wenn ich ein Junge habe und ein Mädchen, ich möchte, dass beide ihre Chancen haben und nicht, weil der eine einfach Hoden hat, darf er einfach mehr im Leben und die andere nicht. Das ist einfach, als Humanistin auch, macht es einfach keinen Sinn. Dafür will ich immer für eine Quote. Und eines Tages brauchen wir die nicht mehr. Dann geht es von alleine. Weil ich meine, ich sehe es bei jungen Menschen, die sehen das überhaupt nicht ein, dass es so anders ist. Aber dann wachsen die rein und dann sehen die jungen Menschen, ja, aber ich würde trotzdem meinen Job kriegen. Und wenn es einfach ist für mich als Junge, dann mache ich das ja auch mit. Würde ich vielleicht auch. Ja. Wer weiß.
Emily, gibt es irgendeinen bestimmten typischen Film, den du gern zu Weihnachten siehst? In Deutschland ist ja wahnsinnig deutsch, dass man das wahrscheinlich auch in anderen Ländern, dass immer dieselben Filme laufen, genau, auch Silvester.
Ja, das gibt's das. Ein Weihnachten nicht, aber, und es ist so, es sind so viele Filme, die ich noch sehen will, dass ich immer das Gefühl habe, es ist nicht Hausaufgabe, ich will die sehen, aber auch ein bisschen, ist Teil meines Berufs auch ein bisschen Hausaufgaben. Aber da war ein Film, den ich so oft gesehen habe, auch als ich in Amerika war, auch mit meiner Mutter. Und der Film hieß Victor Victoria. Es ist eine Musical Comedy und es ist mit Julia Andrews, die in The Sound of Music war und so. Und er spielt in Paris in den 30ern und sie ist eine Opernsängerin, aber ist so arm und schafft es nicht. Und sie findet so einen schwulen Impresario und sagt, wenn wir dich als Mann, als wir sagen, du bist ein Count aus Polen und du hast eine unglaubliche Frauenstimme, Opernsänger, aber du bist ein Mann und vielleicht, und das wird ein super Hit. Und dann muss sie sich immer die Brust klein machen und muss immer so tun, als ob sie ein Mann ist und es ist sehr lustig und sie vergisst es immer und dann verliebt sie sich in so einen Gangster, der weiß, der fühlt es. Ich kann mich doch nicht verlieben in einen Mann, der fühlt, sie ist eine Frau. Aber schon diese, und es ist sehr, sehr lustig. Und das haben wir immer geschaut und nicht Weihnachten immer. Und jetzt habe ich seit 2 Monaten mit meiner Tochter und meinem Mann geschaut. Es hat so viel Spaß gemacht. Und der ist so gut gealtet. Und ich habe aber leider den Namen von dem Regisseur vergessen. Victor Victoria mit Julie Andrews und James Gardner. Und den kann man sehen und der ist für die ganze Familie, macht so viel Spaß.
Gut. Ja. Und vielleicht noch zuletzt, Emily, Silvester, hast du dazu irgendeinen Bezug überhaupt?
Viel weniger. Also für mich ist es dieser Weihnachten und ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute aus L.A. können nicht feiern. Das ist sehr langweilig.
Weil sie so viel arbeiten da?
Nee, weil die erstmal sehr viel Auto fahren. Und die trinken nicht.
Klar.
Ja. Du kannst nicht zu Fuß oder mit Fahrrad. Natürlich gibt's Uber, aber alles ist so weit.
Ja.
Das heißt, die paar Partys, wo ich war, sind so langweilig.
Okay.
Und du gehst dahin und als Europäer machst du dich trotzdem, auf jeden Fall als Französin, versuchst du dich schön zu machen und du ziehst dich an. Dann gehst du zu so eine LA-Party. Und es ist eigentlich sehr sympathisch, aber die sind alle mit ihren Flipflops und da gibt's Leute, they're like with their like shorts und es ist ganz normal und da gibt's andere, die so sind und es ist.
Und dann I'm driving.
Dann I'm driving und die trinken one beer.
In Flipflops.
Selbst die Filmpartys sind wahnsinnig langweilig, weil es ist so sehr auf Arbeit und wer checkt wer und auch wieder mal nur Wasser oder ich brauche schon, ich will auch trinken.
Ja. Wenn dann Silvester.
Ja, und insofern, dann machen wir es mit Freunden, aber es ist nicht irgendwas, das für mich wichtig ist. Dann liebe ich lieber die haben so tolle Wüsten dort, ja, Joshua Tree. Die Natur ist so umwerfend schön außerhalb L.A. Und das liebe ich viel mehr, dann den Morgen vom 1. Januar dann dort wirklich meine Wünsche zum Universum zu bringen.
Schön.
Ja, sowas.
Okay.
Das ist, dann bin ich schon.
Das kann man sich gut vorstellen. Ja. Super, liebe Emily, dann wünsche ich dir, dass es alles genauso wird.
Ja.
Und auch dann so, wie du in den Wünschen äußern wirst am 1. Januar. Und den nächsten Film von dir, wann werden wir den wo sehen?
Der nächste Kinofilm, More Than Ever. Wir haben auch einen ganz tollen deutschen Verleih, Pandora, den hoffe ich im Herbst. Und dann mein nächster deutscher Kinofilm, irgendwann werden wir uns alles erzählen. Wenn wir den drehen im Sommer, dann hoffe ich auf der Berlinale.
Okay.
Ja, ich sag meine Träume, Berlinale ja, 23.
Dann sprechen wir uns vielleicht dann wieder. Vielen Dank, Emily.
Vielen Dank.
Und das war es auch schon wieder für den Monat Dezember im Harper's Bazaar Podkalender. Wer Emilys und weitere Tipps noch einmal nachlesen möchte, kann das in unseren Shownotes tun. Wir wünschen Ihnen und euch nun fröhliche Weihnachten, ein hoffentlich noch fröhlicheres neues Jahr und hören uns dann wieder im Januar.